Ja, wie einige von euch wissen, war ich letzte Woche unterwegs. Ich war nicht in Clausthal, habe nicht mitbekommen, wie diese Berge an Schnee entstanden sind. Als ich losgefahren bin, habe ich ja gedacht, es liegt viel Schnee hier. Als ich nach einer Woche wiederkam, lag noch mehr. Habe gedacht, oh, meine Herren. Jemand hat mal gesagt, die Herde des Herrn, die Schafherde des Herrn, die meisten Schafe haben so weiße Wolle. Und dann gibt es so in dieser Schafherde ein paar schwarze Schafe auch dazwischen. Die gehören genauso dazu. Und dann gibt es ein paar bunte. Und diese knallbunten, das sind die Pfingstler. Jetzt ist es uns als Pfingstlern manchmal gar nicht so recht, wenn wir als Pfingstler bezeichnet werden. Den Namen haben wir uns ja nicht selber gegeben. Den Namen haben Leute von außerhalb uns gegeben. Das ist genauso gelaufen wie in der frühen Christenheit. Die ersten Christen, die haben sich getroffen und damals nannte man sie noch gar nicht Christen. Und irgendwann ist die Bezeichnung, steht in der Bibel, Apostelgeschichte, könnt ihr nachlesen, die Bezeichnung Christen entstanden, weil die ständig von diesem Christus reden, von diesem Jesus Christus. Deswegen hat man sie Christen genannt. Und ähnlich ist es entstanden, weil es Menschen gab, die sich nach der Kraft des Heiligen Geistes gesehnt haben und sich danach ausgestreckt haben und sie in ihrem Leben wirklich erfahren haben. Darum hat man die dann irgendwann Pfingstler genannt, weil Kraft, Heiliger Geist, Geistausgießung, Pfingsten. Und dann hat man die irgendwann Pfingstler genannt. Ja, unsere Gemeinde heißt Freikirchliche Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld. Also wir zählen uns dazu, wir gehören zu dieser bunten Herde. Und ich war in der vergangenen Woche in Erzhausen, habe ein Seminar mitgemacht zum Thema Pfingstgeschichte. Keine Angst, das wird jetzt kein historisch-geschichtliches Referat, wo ich euch tonnenweise Jahreszahlen um die Ohren haue und so. Das war schwierig genug für mich zu lernen für die Prüfung. Das mute ich euch nicht zu. Aber ich will euch doch einige Sachen daraus erzählen, weil mich das sehr, sehr ermutigt hat. Aber am Anfang möchte ich gern ein Bibelwort stellen, dem Psalm 78, und zwar die ersten Verse. Ich lese die Verse 1 bis 6, Psalm 78. Höre mein Volk, meine Unterweisung, neigt eure Ohren zu der Rede meines Mundes. Neudeutsch, hört mir zu. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch und Geschichten verkündigen aus alter Zeit, was wir gehört haben und wissen und unsere Väter erzählt haben. Das wollen wir nicht verschweigen, ihren Kindern. Wir verkündigen dem kommenden Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Er richtet ein Zeugnis auf in Jakob und gab ein Gesetz in Israel und gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu lehren, damit es die Nachkommen lernten, die Kinder, die noch geboren würden. Die sollten aufstehen und es auch ihren Kindern verkündigen. Gott ist ein Gott der Geschichte und er ist daran interessiert, dass Geschichte weitergegeben wird, dass erzählt wird, was er tut. Erzählt die großen Taten Gottes. Was hat er getan? Und ich fand das so faszinierend. Kurt Fix, einer der Väter der deutschen Pfingstbewegung, hat so nach der Zeit des Zweiten Weltkriegs, so in der Zeit danach gewirkt und der hatte eine Versammlung, man hat sich versammelt, um zu beten, um im Zentrum Jesus zu verkündigen. Kurt Fix hatte ein ganz großes Anliegen. Er wollte, dass Menschen gerettet werden für die Ewigkeit. Und er hat verkündigt. Und dann, während er verkündigt hat, dieser Kurt Fix hatte es sich nämlich auch ausgestreckt nach der Kraft des Heiligen Geistes. Er war davon überzeugt, dass Pfingsten nicht irgendwo in der Vergangenheit lag, sondern dass der Heilige Geist auch heute noch wirkt, hier unter uns. Und er hat gesagt, ja, das will ich. Und so hat er gepredigt und war offen, wollte hören, was der Heilige Geist sagt. Auch das ist uns ja nichts Neues. Wir haben in der Fasten- und Gebetswoche sehr stark aufs Herz gelegt gekriegt, dass Gott gesagt hat, sucht meine Stimme, sucht das, was ich euch zu sagen habe. Geht meine Wege. Also er wollte hören. Und mit einem Mal hatte er einen Eindruck, ein ganz klares Wort von Gott. Und er ist auf einen Bruder zugegangen, also Bruder, nicht seinem leiblichen Bruder, sondern einem Bruder im Glauben. Den hat er, ist auf ihn zugegangen, er hat ihn selber nicht gekannt und hat ihn angesprochen und hat zu ihm gesagt, das, worauf du wartest, ist zu Hause eingetroffen. Derjenige wird ganz blass, als er da sitzt, guckt ihn an. Und man muss sich erinnern, nach dem Krieg, das war ja eine schlimme Zeit, viele waren in Kriegsgefangenschaft und so weiter weg. Und der Kurt hat gesagt, Mensch, was zögerst du noch? Auf nach Hause! Und der steht auf und flitzt raus, mitten aus dem Gottesdienst. Und er dreht sich um, der Kurt, und schaut jemand anders an und meint, weißt du, gerade in diesem Augenblick kommt sein Sohn aus der Kriegsgefangenschaft heim. Er ist zu Hause angekommen. Ein prophetischer Eindruck. Und den hat er weitergegeben. Am nächsten Tag saß Vater und Sohn gemeinsam in diesem Gottesdienst und haben Ehre Gott gegeben, dass er die beiden wieder zusammengeführt hat. Oh. Andere Situation. Er hat gepredigt in einem Saal, der war ein bisschen höheren Stockwerk. Und damals gab es nicht diese schicken Aufzüge so viel. In dem Haus, wo er gepredigt hat, gab es keinen. Und da war so eine Treppenschlucht. Ich weiß nicht, ob er die kennt. So in älteren Mietshäusern, so eine spiralförmige Treppe, die immer weiter runter geht. Und in der Mitte kann man ganz runter gucken. Und nach dem Ende des Gottesdienstes verabschiedet er so die Leute, steht so halb auf dem Flur, kann schon den Treppenschacht runtergucken und da kommt jemand an ihm vorbei, sehr, sehr gebeugt, sehr gebückt, weil er Probleme, jetzt bin ich kein Mediziner, Probleme mit seinen Sehnen hier unten hatte. Und also er hatte sehr große Schmerzen, konnte nur mit Krücken laufen. Und auch hier hört Kurt auf die Stimme Gottes und er hört, er geht nicht einfach her und sagt, so, ich beschließe jetzt, du bist geheilt, sondern er hat ganz genau gehört und hat gehört, dass Gott was tun will. Und er geht, verabschiedet den erstmal, aber dann sagt er, Moment, Gott möchte nicht, dass du einfach so gehst. Glaubst du daran, dass Gott dich heilen kann? Und derjenige schaut ihn an und meint, ja, Gott kann das sicher, er ist ja allmächtig. Und da sagt Kurt, gib mir die Krücken. Und der ist bereit und gibt ihm die Krücken. Und Kurt schaut so übers Gelände diese Treppenschlucht runter und sagt, Vorsicht, da kommen gleich zwei Krücken geflogen. Und haut die Krücken runter, die donnern die mehreren Stockwerke runter und sagt, so, und jetzt gehe. Und der Mann fängt erstmal ganz wackelig an zu laufen. Aber mit jedem Schritt wird es fester. Und dann konnte er die Treppen runtergehen. Das sind faszinierende Geschichten, finde ich. Und manche mögen dann gleich wieder Bedenken haben oder so. Aber ich möchte erstmal, dass wir sie wahrnehmen, dass Gott sowas tut. Und das ist noch gar nicht so lange her. Das sind keine 500 Jahre her. Das war direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Manche werfen uns Pfingstlern vor, ihr wollt doch nur Show machen. Ihr macht doch nur eine Show aus der ganzen Sache. Ihr erweckt da Erwartungen, die ihr nicht halten könnt. Es gibt Leute, die in der Kirchengeschichte, die waren sogar extremer, die haben gesagt, ihr Pfingstler beschäftigt euch mit gefährlichen Sachen. Denn das, was bei euch passiert, wovon ihr erzählt, und wir haben auch hier in der Gemeinde zwar keine so spektakulären Geschichten gehabt, aber wir haben auch im vergangenen Jahr Heilungen erlebt. Auch medizinisch dokumentierte Heilungen. Und ihr Pfingstler wollt doch nur eine Effekthascherei. Und manche gehen sogar einen Schritt weiter und sagen, ihr beschäftigt euch mit etwas, das hochgefährlich ist. Denn die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes, die haben mit der Apostelzeit aufgehört. In der Apostelgeschichte gab es das noch, aber danach hat das aufgehört, das Ganze. Nirgendwo in der Kirchengeschichte ist das dokumentiert, wird dann so schön gesagt. Und das, womit ihr euch beschäftigt, das ist ein Lügengeist. Das ist ein Geist von unten, das ist ein Dämon. Ein Dämon, der euch verführt. Und letztendlich ist das, wenn ihr euch dann mit diesen Kraftwirkungen des Heiligen Geistes beschäftigt, eine Ausgeburt vom Spiritismus, der Esoterik, des Okkultismus. Das sind keine fiktiven Geschichten. Das wurde wirklich uns Pfingstlern vorgeworfen. Vielleicht zum Teil bis heute noch. Ich frage mich manchmal, was da für ein Gottesbild dahinter steckt. Was glauben solche Menschen, wie Gott ist? Da strecken sich wir aus, andere Menschen aus und sagen, komm, Gott, gib mir deinen Heiligen Geist. Herr, ich will die Kraft in meinem Leben von dir. Herr, ich will dich in meinem Leben. Füll mich mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Und dann sagen die, das ist ein Dämon. Was für ein Bild haben die von Gott? Wir bitten Gott um den Heiligen Geist und Gott schickt einen Dämon. Das ist doch nicht wahr. In der Bibel, im Lukas-Evangelium, lese ich ganz was anderes. Bittet mich und ich will euch meinen Heiligen Geist geben, steht in der Schrift. Wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut, dann... David, kann ich... Wenn man in die Kirchengeschichte anschaut, stimmt diese Sache gar nicht, dass das mit der Apostelgeschichte aufgehört hat. Zum einen finden wir nirgends in der Bibel die Aussage, das ist jetzt für die Apostel und danach gilt das nicht mehr. Sondern die Verheißung des Heiligen Geistes ist auf alle gelegt. Auf alle, die Jesus nachfolgen. Und das bezeugt auch die frühe Kirche, die frühe Christenheit. Da war Justin der Märtyrer, 2. Jahrhundert nach Christus, der erzählt davon, wow, in unseren Gemeinden, da werden Menschen geheilt, da fahren böse Geister aus, da reden Menschen in Zungen, davon spricht er in seinen historischen Texten. Origenes, einer der großen Kirchenväter, erzählt genauso davon. Tertullian, genauso. Also wenn man da die historischen Texte liest, das ist faszinierend, wie die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes erleben. Dann später im Mittelalter, da ist dann weniger überliefert, da wurden nämlich Menschen, die sich nicht der Liturgie angepasst haben, sehr leicht verfolgt. Und manche haben sich dann als Einsiedler zurückgezogen, wo die Zeugnisse dann wieder mehr werden, ist dann die Reformationszeit. Luther hat nicht viel von diesen Schwärmern, wie er sie bezeichnet hat, gehalten. Er wollte immer diesen Schwarmgeist wehren. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich von Martin Luther eigentlich begeistert bin. Er hat so viele tolle Sachen entdeckt in der Schrift. Oh, was Gott für uns getan hat. Aber da, glaube ich, lag er daneben. Und zwar ganz gewaltig. Er hat diesen Schwarmgeist, er hat auch eine Schrift geschrieben, gegen die Schwärmer. Und in der Folgezeit, so im 16. Jahrhundert, wurden zum Beispiel evangelische Christen, die Hugenotten, hießen die in Frankreich, waren erst eine Zeit lang toleriert. Und der französische Kaiser, wollte die Kaiserkrone vom Papst kriegen. Und daraufhin hat er angefangen, die Hugenotten zu verfolgen. Und die Hugenotten berichten sehr viel von der Kraft des Heiligen Geistes in dieser Verfolgung, wie der Heilige Geist ihnen beigestanden hat. Da gab es auch eine ganz interessante Geschichte von einer Gruppe von Menschen, die sich haben sich Kessamiten genannt in Südfrankreich. Und diese Kessamiten, die haben die Bewahrung und den Schutz des Heiligen Geistes erlebt. Da wird kirchengeschichtlich beschrieben, wie die französischen Besatzer da in dieses Tal wollten. Und plötzlich überall Lobgesänge waren, Lobpreis waren. Und die gar nicht wussten, da ist doch keiner in diesem Tal. Und dann haben sie Kirchenglocken gehört, obwohl sie vorher die Kirchen angezündet hatten. Und es kam zu Kämpfen zwischen den Kesamiten und diesen französischen Truppen. Und die Kesamiten, das war eine richtige Erweckungsbewegung. Die wollten Gott nachfolgen, die wollten die Kraft des Heiligen Geistes haben. Und bei denen war es dann so, weil sie gezwungen waren zu kämpfen, haben sie sich dann eben getroffen. Und dann sind die Offiziere, gläubige Christen, vorher durch die Schlacht reingegangen und haben zu Soldaten gesagt, du kämpfst jetzt nicht mit, du gehst nach Hause und bringst erstmal dein Leben in Ordnung. Und heiligt euch. Folgt Gott. Jetzt kann man da überall seine kritischen Anfragen stellen. Wie ist das als Christ mit Kämpfen und so weiter? Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, werden wir nirgends perfekte Christen finden. Nirgends Christen, die völlig in unser Schema passen. Nach dieser Zeit entstand das Zeitalter der Renaissance. Es war ein Zeitalter der großen Umbrüche. Damals hat man entdeckt, die Erde ist ja gar keine Scheibe, sondern die Erde ist ja eine Kugel. Etwas später hat noch immer jemand rausgefunden, die Sonne und solche Sachen, die drehen sich gar nicht um die Erdkugel, sondern die Erdkugel dreht sich um die Sonne. Und also es waren große Umbrüche der damaligen Zeit, was das Denken der Menschen auf den Kopf gestellt hat. Und damals haben Leute dann angefangen, dieses Machtsystem der Kirche einfach in Frage zu stellen. Haben gesagt, wir können nicht einfach das glauben, was ständig verkündigt wird, sondern wir wollen das selber überprüfen. Und daraus sind zwei Strömungen entstanden. Das eine ist auf christlicher Seite der Pietismus. Der Pietismus, das waren Menschen, die gesagt haben, wir nehmen nicht einfach das so hin, was von der Kirche verkündigt wird, sondern wir nehmen die Schrift selber, das Wort Gottes, und wollen im Wort Gottes lesen, was Gott für uns bereit hat. Und sie haben entdeckt zum Beispiel, dass die Bibel davon redet, dass Gott in mein Leben persönlich rein will, dass er mich persönlich meint, dass ich mit ihm leben soll, dass er Vergebung für mich hat. Der persönliche Glaube, das persönliche Vertrauen an Jesus. Und dann hat man weiterentdeckt, Jesus will in das Leben, in mein Leben hineinwirken. Plötzlich haben Menschen entdeckt, mein Glaube spielt sich gar nicht in Gottesdiensträumen ab, sondern Jesus möchte mit mir in meinen Beruf gehen. Und dann war ich zu dem Zeit, da waren halt Leute damals Seilmacher oder ähnliche Leute. Und die haben gesagt, da will Gott wirken. Da möchte ich meinen Glauben bezeugen, durch Wort und durch Tat. Dadurch, dass ich mich zu Jesus stelle, ich schäme mich nicht für Jesus. Und durch Tat und zu sagen, zu tun, zu handeln, den Menschen zu helfen. Im Pietismus sind ganz große, was wir heutzutage unter diakonischen Werken kennen, entstanden. Ganz große Krankenhäuser und so, weil Menschen gesagt haben, wir wollen anpacken. Wir wollen unseren Glauben in Wort und Tat weitergeben. Und in der Zeit ist die Aufklärung entstanden. Die Aufklärung ist auch, genau wie der Pietismus, wir glauben nicht mehr alles, was die Kirche sagt, aber hat sich komplett von Gott und Glauben verabschiedet. Diese zwei großen Strömungen sind in der Renaissance entstanden. Der Pietismus ging dann weiter in die sogenannte Heiligungsbewegung. Damals haben sich, und das war so 1850 bis 1900 rein, haben sich Menschen erkannt, wenn ich, wie im Pietismus, mit meinem Leben meinen Glauben in Wort und Tat bezeugen will und das aus meiner Kraft heraus tue, dann werde ich irgendwo an Grenzen stoßen. Wenn ich das nur mit meiner Kraft tue, und man hat erkannt, Gott, wir brauchen dich, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um wirklich vollmächtige Zeugen zu sein, damit das Auswirkungen hat bei uns im Alltag, bei meinen Arbeitskollegen, bei meinen Freunden, bei meinen Nachbarn. Wir brauchen deine Kraft, damit unsere Worte Kraft haben, damit unsere Taten Kraft haben. Wir brauchen ihn. Und man ist dann auf den Trichter gekommen und hat gesagt, vielleicht handelt Gott nur nicht so vollmächtig, weil wir nicht heilig genug sind. Und man hat gesagt, ein Großteil dieser Entdeckung finde ich absolut richtig, nur man hat es dann überzogen. Der Großteil der Entdeckung war, Leute, Gott ist ein heiliger Gott. Wir sind heutzutage so dran gewohnt, dass Jesus unser lieber Freund ist, und was ja auch richtig ist. Aber wir vergessen daran, dass Gott auch heilig ist. Und die Bibel zeugt an sehr vielen Stellen davon, wie heilig Gott ist, wie hoch erhaben. Und wenn Menschen auf diesen lebendigen Gott trafen, sind sie zu Boden gegangen, weil Gott so rein war. Und man hat gesagt, wenn wir Gottes Kraft, Gottes Gegenwart in unserer Mitte erleben wollen, nehmen wir unsere Gemeinde, wenn wir Gottes Kraft in all seiner Fülle haben wollen, so wie es in der Apostelgeschichte bezeugt ist, mit den Geistauswirkungen und so weiter, dann müssen wir unser Leben in Ordnung bringen. Dann geht es nicht so weiter, dass wir unser Leben einfach so dahin führen. Was leider dann überzogen wurde in Richtung Gesetzlichkeit. Als Christ darfst du nicht. Aber eigentlich ist der Kerngedanke der Heiligung, da wo es nicht überzogen ist, der Gedanke, wir haben einen heiligen Gott. Und um Gemeinschaft, um enge Gemeinschaft mit ihm zu haben, können wir nicht einfach so leben. Wenn wir eine wirkliche Beziehung zu ihm wollen, ganz eng an ihn ran wollen, dann sind wir gefragt, unser Leben in Ordnung zu bringen. Unser Leben zu heiligen. Heiligen, wo fange ich da an? Die Frage wurde mal Jesus gestellt. Jesus hat gesagt, fang bei den 10 Geboten an. Das ist ganz einfach. Ganz einfach, in Anführungszeichen. Die Heiligungsbewegung, wir brauchen ihn. Und es wurde immer eine größere Sehnsucht. Komm, Heiliger Geist. Komm, wir wollen unser Leben in Ordnung bringen. Komm, wir wollen deine Kraft unter uns haben. Und Gott hat geantwortet. Gott hat diese Sehnsucht nicht ungestillt gelassen. Und es gab einen neuen Aufbruch in der Kirchengeschichte. Einen neuen Aufbruch, dass Gott seinen Geist ganz neu gegeben hat, in unserer Mitte. Das Ganze hat sich dann geäußert in der Pfingstbewegung, aber hat inzwischen alle Gemeinden durchdrungen mit dem Begriff charismatische Bewegung. Es gibt heutzutage keine einzige Kirche mehr, die keinen charismatischen Flügel hat. Jede Kirche hat irgendwo einen charismatischen Flügel. Wir wollen dich, wir brauchen dich, Gott. Diese Leute, die wussten noch, was es heißt, auch Sachen durchzubeten, sich nicht unterkriegen zu lassen, nicht zu stoppen, sondern zu beten. Und sie haben erlebt, was es heißt, wenn Gott seinen Geist gibt. Ganz nebenbei noch aus der Aufklärung. Die Aufklärung ist dann wieder zurückgespült in die Kirchen auf der anderen Seite. Und dadurch ist die liberale Theologie entstanden. Dass man gemeint hat, all die Wunder in der Bibel irgendwie weg erklären zu können. Mose hat mit dem Stab ins Meer geschlagen, Gott hat das Meer geteilt, sagt die liberale Theologie. Da setzt den Westwind ein, steht ja auch schon in der Bibel, und dann kam die Ebbe. Und dann war das Wasser nur noch so tief. Und dann konnten die durchziehen. Da gibt es ja diesen schönen Witz, wo jemand, der sich neu zu Jesus am Glauben gefunden hat und dann in der Bibel das liest und sagt, oh Halleluja, Gott hat große Wunder getan, Gott hat das Meer geteilt. Wo ein liberaler Theologe dann dazukommt und sagt, mein Freund, das musst du so verstehen, da war Ebbe, das ist aber nur so tief. Ach so, Also liberale Theologie versucht solche Sachen weltlich zu erklären. Der liberale Theologe will gerade weitergehen, als er wieder hört, Halleluja! Er wendet sich um, hast du mich nicht verstanden? Ich habe dir das gerade mit der Ebbe erklärt. Ja, stimmt, aber ich habe weitergelesen. Und wenn das stimmt, dass Gott, dass gerade Ebbe war und nur so tief, Gott hat die ganzen Ägypter in so tiefem Wasser ersäuft. Also, die liberale Theologie versucht, solche Sachen, Jesus ist nicht übers Wasser gelaufen. was glaubt ihr Pfingstler überhaupt? Jesus ist nicht übers Wasser gelaufen. Da war gerade Nebel am Strand und Jesus ging am Strand spazieren und es sah so aus, als ob er übers Wasser lief. Seltsam ist, dass Jesus dann später ins Boot stieg. Der pfingstliche Aufbruch. Die Pfingstbewegung von den Elementen, ich will kurz noch ein paar Geschichten daraus erzählen aus dem pfingstlichen Aufbruch. Die war immer im Kern von drei Sachen gekennzeichnet. Das erste ist die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Überall da, wo der Geist von Pfingsten, der Heilige Geist, Raum gefunden hat, da sind die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes ausgebrochen. Menschen haben in Zungen geredet. Menschen haben wirklich in der himmlischen Sprache geredet, in Sprachen. Ich kenne jemanden, der hat mir mal seine Geschichte erzählt, hat gesagt, als er die Kraft des Heiligen Geistes in seinem Leben empfangen hat, hat er seinen Mund aufgemacht und plötzlich also angefangen in einer Sprache zu reden, die er überhaupt nicht kannte. Jetzt kann man sagen, ja, das kann man irgendwie psychologisch erklären. Aber der hat mir gesagt, nee, so war das bei mir nicht. Weil nach dem Gottesdienst, der hatte im Gottesdienst laut mit dieser neu empfangenen Sprache gebetet. Und nach dem Gottesdienst ist jemand auf ihn zugekommen. Derjenige war aus Norwegen und ist auf ihn zugegangen und hat gesagt, ich komme aus Norwegen, da irgendwo in der hintersten Pampa und da gibt es so einen ganz eigenen Dialekt. Ich habe leider vergessen, wie dieser Dialekt hieß. Aber da gibt es so einen ganz eigenen Dialekt. Und du hast diesen Dialekt in reinster Form gesprochen. Und der Bekannte von mir, der ist ganz blass geworden. Echt? Ich hab so einen norwegischen Dialekt gesprochen. Wow! Was habe ich denn gesagt? Und der hat gesagt, weißt du, du hast erzählt, was Gott Großes getan hat. Dass Gott für dich gestorben ist. Du hast Gott gepriesen dafür. In dieser Dialekt, in dieser Form des Norwegisch. Wow! Zungenredner. Da, wo pfingstlicher Aufbruch war, da haben sich die Geistesgaben Bahn gebrochen. Zungenreden, Gaben der Heilung, Gaben der Prophetie und noch viele andere Sachen. Dort ist die Liebe zu den Menschen entbrannt. Pfingstlicher Aufbruch war immer sehr eng verknüpft damit, dass einem nicht mehr egal war, wie es den anderen ging. Und deswegen hat man Schulen gegründet, Kinderheime gegründet und so weiter. Und man hat gesagt, wir wollen den Menschen helfen. Oh, ich kann mir vorstellen, der Heilige Geist kommt, fällt auf Menschen, füllt uns aus mit seiner Kraft und plötzlich spüren wir, in welchem Rhythmus Gottes Herz schlägt. Nämlich in dem Rhythmus, ich liebe diese Menschen. Und wir spüren Gottes Sehnsucht danach, dass deren Leben auch weltlich, auch menschlich in Ordnung kommen kann. Und das Dritte war, was bei jedem pfingstlichen Aufbruch zu beobachten war, Jesus Christus wurde als Retter verkündigt und viele, viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Von diesem Kurt Fix, wo ich erzählt habe, der hat erlebt, wie innerhalb von wenigen Jahren, der hat angefangen, eine neue Gemeinde zu bauen, von null an, in wenigen Jahren auf mehrere tausend Menschen es angewachsen ist. Und das nicht nur in Afrika, wo wir von Bonke oder sonst wo hören, sondern hier in Deutschland, im Ruhrgebiet, da sind Menschen plötzlich zum Glauben gekommen, Tausende. Als die Pfingstbewegung, die ist in Amerika, hat diese ganze Sache ihren Anfang genommen, ist dann über Norwegen, Schweden nach Deutschland gekommen, in Hamburg angekommen und in Deutschland war auch ein ganz großer Sehnsucht danach, Herr, komm mit deinem Heiligen Geist. Und die Christenheit, ziemlich geschlossen, die gläubigen Christen haben ziemlich geschlossen gesagt, Wir wollen dich hier haben, Heiliger Geist. Komm nach Deutschland, erwecke unser Land, erwecke die Menschen, die hier sind. Lass du Menschen für die Ewigkeit gerettet werden. Und man hat sich danach ausgestreckt und hat sich danach gesehnt. Bloß dann ist etwas sehr, sehr Menschliches passiert. Als dieses Pfingstfeuer über Norwegen, Schweden nach Deutschland gekommen ist, hat man das leider sehr unkontrolliert, ungeschickt angepackt. Es kam zu Konferenzen in Kassel und diese Konferenzen sind aus diesen geistlichen Aufbrüchen. Menschen haben erlebt, wie sie mit der Kraft Gottes gefüllt wurden, wie sie mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Jemand hat mir mal einen Satz gesagt, was der Teufel nicht verhindern kann, versucht er zu übertreiben. Und wenn Menschen da nicht aufpassen, die Bibel sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Und in Kassel hatte man nicht mehr geprüft. Und da hat sich menschlicher Enthusiasmus, da haben sich Sachen mit dem Pfingstaufbruch vermischt, die nicht gut waren. Und letztendlich sind diese Konferenzen so eskaliert, dass die Polizei in Kassel einschreiten musste und diese Konferenz auflösen musste. Sagen musste, so geht's nicht weiter. Und daraufhin ging tiefer Schock durch die gläubigen Christen in Deutschland. Und es kam zur Spaltung in zwei Lagern. Die einen, die gesagt haben, oh nein, worauf haben wir uns da eingelassen? Wenn wir sehen, welche Entgleisungen moralischer Art das gegeben hat, welche Manipulationen es da drin gegeben hat, welche Entgleisungen das von den Zeichen, die passiert sind, gegeben hat. Da war ekelhaftes Lachen da, hat jemand gesagt. Da haben sich Menschen wie Tiere gebärdet. Und haben Leute gesagt, das ist eindeutig nicht von Gott. Und haben Abstand genommen und haben gesagt, das ist dämonischer Geist. Und es kam zur Berliner Erklärung. Und die Berliner Erklärung hat eindeutig die Pfingstbewegung als Kirche, nicht Kirche Jesu Christi verurteilt, sondern als Kirche von unten, als Kirche Satans. Und da kam es zu einem gewaltigen Bruch zwischen gläubigen Christen. Das war die eine Seite. Die andere Seite, die hat auch diese Entgleisungen gesehen. Aber die haben gesagt, wir dürfen doch das Kind nicht mit der Badewanne ausschütten. Dieser Spruch, das ist ja so eine Redewendung in Deutschland, wenn man ein Kind in so einer Plastikwanne badet, man nimmt ja zuerst das Kind raus und trocknet es ab und versorgt das Kind und schüttet später das Badewasser weg. Und was man auf keinen Fall machen darf, ist, also ein Tipp an euch beide, auf keinen Fall die Wanne mit dem Kind ausleeren. Das ist diese Redewendung. Und diese Redewendung, die heißt auch gleichzeitig, wenn etwas schiefgelaufen ist, tut nicht das Gute gleichzeitig mit dem Bösen weg, sondern schaut sehr genau hin und unterscheidet. Auch da prüft und das Gute behaltet. Und so hat das andere Lager der gläubigen Christen gesagt, wir wollen das prüfen und das Gute behalten. Und daraus sind dann die Pfingstkirchen in Deutschland entstanden. Es hat bis 1996 gedauert. 1909 war diese Berliner Erklärung. 1996 wurde die Berliner Erklärung erst überwunden. Seitdem sind wir Pfingstler auch wieder rehabilitiert. Also das heißt, da haben sich das evangelikale Lager, die gläubigen Christen, mit dem Pfingstlager, gläubige Christen, zusammengesetzt und haben gesagt, Leute, lasst uns das überwinden. Wir haben gegenseitig erkannt, dass wir doch alle an denselben Gott glauben. Da ist nicht die eine Seite vom Teufel und die andere Seite von Gott, sondern wir glauben beide Seiten. Wir glauben an einen Gott und dieser Gott ist Jesus Christus, unser auferstandener Herr. Und deswegen lasst uns wieder gemeinsam vorangehen. Und so hat man eine neue Erklärung verfasst und hat gesagt, das, was passiert ist, diese Trennung, diese Spaltung, können wir nicht rückgängig machen. Aber lasst uns neu nach vorne gehen. Und seit 1996 darf die Berliner Erklärung, darf die Vorkommnisse vor 100 Jahren uns nicht mehr trennen. Seitdem ist das überwunden. In manchen Köpfen sitzt das leider noch drin, da ist das noch nicht angekommen. Aber es ist wichtig, wisst ihr warum? Dieser ganze Aufbruch der Heiligungsbewegung und später der Pfingstbewegung, die ist weltweit gesehen voll ins Rollen gekommen. Und inzwischen ist die Pfingstkirche die zweitgrößte Kirche auf der Welt. Das müsst ihr euch mal überlegen. Die größte ist nach wie vor die katholische Kirche. Ja. Die zweitgrößte sind die Pfingstkirchen. Wir sind ja nicht eine Kirche, aber die Konferenz der Pfingstkirchen, die Pfingstkirchen, die da dazugehören, ist die zweitgrößte Kirche der Welt. Das sind etwa 250 Millionen Pfingstler, die dazu zu gehören. Manche zählen alle Gemeinden, die sich irgendwo Richtung Pfingstkirchen und kommen sogar auf über 600 Millionen. Aber nehmen wir nur die Zahl 250 Millionen. Eine gewaltige Zahl an Menschen, die inzwischen bezeugen, wir haben es erlebt, dass der Heilige Geist bei uns wirkt, dass seine Kraft auch heute noch wirksam ist, dass der Heilige Geist heute noch Menschen von ihrer Sünde überführt und rettet, dass der Heilige Geist auch heute noch Menschen heilt, dass Menschen freigesetzt werden und in Zungen reden können. Das haben wir erlebt. 250 Millionen Christen. Andere Kirchen sehen dagegen ganz klein aus. In Deutschland, durch diese Trennung, hat dieser Prozess nicht stattgefunden. Der Segen, und das haben sowohl die evangelikale Seite als auch die Pfingstseite gemeint, der Segen war in großen Teilen weg. Natürlich gab es auch kleine Aufbrüche, aber in großen Teilen war der Segen weg, weil man sich gegenseitig verurteilt hat. Und wir haben eine historische Chance. Wir haben eine historische Chance der Versöhnung. Seitdem 1996, durch diese neue Erklärung, dass wir wieder zusammenkommen können. Und da sind wir hier in Clausthal, und ich bin so froh darüber, sehr, sehr weit vorangeschritten. Wir haben Verbindungen. Als Pfingstkirche gehören wir mitten dazu. Ich betone es immer wieder. Wir gehören dazu in der Ökumene. Wir gehören dazu in der Evangelischen Allianz. Wir gehören dazu zu den ganzen Christen hier. Und ich glaube, wenn ich Jesu Gebet von Einheit ernst nehme, dann glaube ich fest daran, dass das Auswirkungen haben wird. Ich sehne mich danach, nach dieser Kraft des Heiligen Geistes. Ich sehne mich danach zu erleben, wie Menschen hier in unserer Gemeinde im Heiligen Geist getauft werden. Wie Menschen erfasst werden von der Kraft. Und dabei geht es mir nicht um Phänomene wie, dass Leute umfallen oder sonst was. Das sind Begleiterscheinungen, die auftreten können. Aber mir geht es darum, wo die Kraft des Heiligen Geistes wirklich auf Menschen kommt, in Menschen hineinkommt, da verändert sich was in ihrem Leben. Da ist Kraft da, da ist Veränderung da. Da passieren Zeichen und Wunder. Und danach lasst uns ausstrecken. Heißen wir nur Pfingstkirche oder glauben wir wirklich an die Kraft von Pfingsten? Glauben wir wirklich daran, dass Gott heute noch seinen Heiligen Geist gibt? Ich will euch herausfordern. Lasst uns aufhören, nur darüber zu reden. Ich lade euch ein, ergreift jede Möglichkeit im Hauskreis, in Gebetskreisen, im Gottesdienst hier, ergreift jede Möglichkeit, Gott ganz nahe zu kommen und zu sagen, Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben, ohne Kompromisse. Ich möchte ein Leben führen, das dir Ehre macht, ein Leben, das heilig wird. Ich möchte deine Kraft bei mir haben. Ich will nicht mehr aus eigener Kraft leben, das habe ich viel zu lange getan. Ich will deine Kraft bei mir haben. Und ich sage dir was, dass Gott solche Gebete erhört. Es ist gefährlich, solche Gebete zu beten, weil dann wirklich was passieren kann. Und dann ist es nicht mehr getan mit, wenn du im Heiligen Geist getauft wirst und die Kraft des Heiligen Geistes über dich kommt, dann werden das andere Menschen sehen. Die werden sagen, Mensch, was ist denn mit dir los? Und du sagst, der Heilige Geist ist los. Oh. Du wirst dein Leben anders führen im Alltag. Du wirst Kraft zu Sachen haben, wo du bisher vielleicht immer wieder Anläufe genommen hast, aber gescheitert bist. und du wirst Zeichen und Wunder sehen. Und eine der markantesten Merkmale ist das, dass du anfangen wirst, in neuen Sprachen zu reden. Streck dich danach aus, sag, Heiliger Geist, komm. Lasst uns beten. Ich lade euch ein, aufzustehen. Herr, wir hören von den Vätern aus alter Zeit. Wir hören davon, was du unter Menschen getan hast. Wir lesen davon in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Wir lesen davon, wie du Zeichen und Wunder gewirkt hast. Wir lesen davon im Markus-Evangelium, dass diese Zeichen und Wunder denen folgen werden, die da glauben. Herr, und doch sehen wir so wenig davon. Jesus, und ich lade dich ein, bau du diese Gemeinde hier als eine Pfingstgemeinde. Herr, lass uns die Kraft deines Sohnes, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes, unter uns wirksam sein. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm, schenke uns ein neues Pfingsten. Herr, selbst wenn wir das schon mal erlebt haben, getauft zu werden mit deinem Heiligen Geist, Herr, schenk du es uns ganz neu, schenk du uns ganz neu, gefüllt zu werden mit deiner Kraft. Herr, wir bekennen, dass wir so viele Kompromisse in unserem Leben getan haben. Herr, dass wir nicht darauf geachtet haben, dass du ein heiliger und gerechter Gott bist. Herr, nimm diese Schuld aus unserem Leben weg. Vergib uns. Auch dafür ist dein Sohn gestorben. Jesus, du bist dafür gestorben. Herr, nimm uns das aus unserem Leben. Herr, und führe uns ganz neu in deine Gegenwart, wo wir deine Stimme hören, dass wir hören, wenn wir Menschen Heilung zusprechen sollen, dass wir hören, da, wo du ein Wort der Kraft sprechen willst. Herr, dass wir solche Sachen nicht aus eigenen Wollen, Denken und Wünschen mal herausmachen, sondern dass wir diese Sachen aus der Kraft deines Heiligen Geistes herausmachen. Herr, wir wollen nicht menschlich losgehen. Herr, und für uns hier in Deutschland ist so vieles, was in der Bibel steht, nur blanke Theorie. Aber wir wollen uns nicht begnügen mit dieser Theorie. Komm, Heiliger Geist, komm du ganz neu. Komm, komm in unsere Nähe, komm in unsere Mitte. Schenk uns ein neues Pfingsten. Setze du die Gaben frei. Die Gaben, die in der Bibel beschrieben sind. Vollmächtige Leitung. Herr, bevollmächtige unsere Leiter mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Setze die Gabe der Evangelisation frei, dass, wenn wir von Jesus reden, dass Menschen Buße tun, umkehren, die dich bisher noch nie gekannt haben. Herr, setze du die Gabe der Heilung frei, dass Menschen medizinisch bezeugt geheilt werden, dass wir sagen können, wie Jesus zu dem einen gesagt hat, komm, zeig dich dem Priester, lass dir bestätigen, dass du geheilt bist. Herr, dass Menschen bezeugen können, ich bin geheilt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus, setze du die Gabe der Zungenrede neu in unsere Mitte frei. Die Zungenrede, die uns aufbaut und stärkt. Setze neu die Gabe der Prophetie frei. Oh, ich sehne mich danach, das zu erleben, wie in der Bibel im Korintherbrief geschrieben steht, dass da, wo prophetische Rede ist, die Gemeinde aufgebaut wird. Herr, dass wir uns selber ermutigen und aufbauen durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Setze diese prophetische Rede in unserer Mitte frei, Jesus. Herr, und so viele andere Gaben deines Heiligen Geistes. Herr, setze diese Gaben frei. Komm, Heiliger Geist. Herr, und lass Früchte in unserem Leben wachsen. Früchte der Buße und der Umkehr. Früchte der Liebe und der Barmherzigkeit. Komm, Heiliger Geist, lass deine Frucht wachsen. Herr, wir wollen uns nicht damit zufrieden geben, was wir schon haben. Herr, du hast viel mehr für uns. Jesus. Jesus.